Mein Name ist Almut Sjotlacek, für die, die mich nicht kennen. Ich gehöre hier schon lange zu dieser Gemeinde, zur Gemeindeleitung und zum Gottesdienstteam. Und ich freue mich, dass ich heute mal wieder predigen darf. 6 Wochen. 6 Wochen Sommerferien. Stellt euch vor, ihr seid die kompletten 6 Wochen unterwegs. Aber 6 Wochen ohne Einkaufsmöglichkeiten, ohne Gasthaus oder Imbissbude an der Strecke, außer ein paar Dattelpalmen. Ihr müsst alles vorher einpacken, was ihr braucht. Und nicht nur für euch, sondern für alle, die zu euch gehören. Kinder, Eltern, Mann und Maus, Kind und Kegel. Das wäre ein großer Gepäckberg, oder? Reicht euer Auto dafür? Und was wäre, wenn es gar kein Auto gäbe? Wenn ihr generell alles tragen oder auf Handkarren ziehen müsstet? Selbst wenn ihr euch sehr einschränken würdet, nach 6 Wochen wäre diese Expedition dann doch an einem kritischen Punkt. Ich lese uns den Predigtext für den heutigen Sonntag und ich nehme die Zeitangabe aus dem Vers davor mit dazu. Ich lese Exodus oder 2. Mose, Kapitel 16, Vers 2 und 3 und die Verse 11 bis 18. Und ich lese sie nach der Übersetzung Bibel in gerechter Sprache. Dort heißt es dann ab Vers 1, es war am 15. Tag des 2. Monats, gezählt vom Auszug aus Ägypten an, also nach 6 Wochen. Wieder murrte die ganze Gemeinschaft Israel gegen Mose und Aaron dort in der Wüste. Sie sagten zu den beiden, er, also Gott, hätte uns doch auch in Ägypten töten können. Da saßen wir bei vollen Fleischtöpfen und hatten genug Brot zu essen. Aber ihr habt uns hierher in die Wüste geführt, damit die ganze Gemeinde verhungert. Gott sprach zu Mose, ich habe das Murren der Gemeinde Israel gehört. Sage ihnen, gegen Abend bekommt ihr Fleisch zu essen. Am Morgen sollt ihr euch am Brot sättigen. Ihr sollt einsehen, dass ich da bin, euer Gott. Am Abend kamen Wachteln geflogen und bedeckten das Lager. Am nächsten Morgen schlug Tau sich rings um den Zeltplatz nieder. Als der Tau verdunstete, blieb auf dem Wüstensand etwas Feines, Flockiges, wie feiner Raureif übrig. Die Leute sahen es und riefen einander zu. Was ist denn das? Sie kannten das Zeug nicht. Mose klärte sie auf. Das ist das Brot, das der Herr euch zur Nahrung gibt. Im Hinblick darauf gilt die Anweisung, sammelt so viel ihr braucht. Einen Krug pro Kopf der Bevölkerung. Jede Zeltgemeinschaft soll sich versorgen. Die Israeliten und Israelitinnen taten das. Die einen sammelten mehr, die anderen weniger. Als sie alles Gesammelte maßen, da hatten die Vielsammler keinen Überschuss und die Wenigsammler keinen Mangel. Sie hatten gerade so viel heimgebracht, wie jede Person brauchte. Ich glaube, wir können uns in etwa vorstellen, warum im Lager der Israeliten langsam Unruhe entstanden war. 6 Wochen unterwegs sein, ohne weitere Lebensmittelversorgung, das bringt Menschen an den Rand der Panik. Der Proviant ist aufgegessen, Nachschub ist nicht in Sicht. Aber wie waren sie überhaupt dorthin gekommen? In den vergangenen Osterferien haben die Kinder dieser Gemeinde und der anderen Gemeinden hier aus dem Ort bei den Kinderbibeltagen die gesamte Geschichte von Mose aus dem Exodusbuch gehört. Aber ihr wart ja nicht alle dabei, deshalb nur kurz die Vorgeschichte. Das 2. Buch Mose berichtet davon, dass die Israeliten in Ägypten zu Sklaven gemacht wurden. Sie mussten hart arbeiten und wurden sehr unterdrückt. Aber Gott schickte ihnen Mose als Anführer und trotz vieler Widerstände gelang die Flucht aus dem Land. Gott selbst hatte verschiedene Wunder bewirkt, durch die sie den Ägyptern entkamen, obwohl die militärisch weit überlegen waren. So zeigte ihnen Gott seine Macht und benutzte Mose als Vermittler seiner Botschaft. Die große Vision hieß, Ich führe euch aus der Sklaverei in die Freiheit. Ich gebe euch ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Das steht in Exodus 3, Vers 17. Also sinnbildlich, wo ihr euch keine Sorgen um euer Auskommen machen müsst. Aber davon war jetzt noch nicht viel zu sehen von diesem neuen Land. Zunächst waren sie in der Wüste gelandet und hatten noch eine Strecke vor sich. Wir schauen uns den Bibeltext gleich nochmal genauer an. Da stecken ein paar wichtige Hinweise zum Verständnis drin. Und dann möchte ich darüber nachdenken, welche Bedeutung der Text für unser Leben haben kann, unser Leben heute. Und dabei gibt es die Herausforderung, dass wir hier in unterschiedlichen Lebenssituationen stecken. Vielleicht sind Menschen hier, die sich gerade wie in der Wüste fühlen. Und für die gibt es heute eine richtig gute Nachricht. Und andere würden sagen, da bin ich durch. Mir geht's gut, ich bin versorgt. Wenn das deine Beschreibung ist, habe ich trotzdem eine Botschaft für dich, denke ich. Und vielleicht gehörst du auch zu denen, bei denen es mal so und mal so ist, wo das Lebens- und Glaubensgefühl wechselt. Wer ist schon immer sicher und gewiss? Dann nimmst du hoffentlich aus beiden Passagen etwas mit. Jedenfalls ist das mein Gebet und meine Bitte an Gott. Und ihr merkt, ich habe keine Präsentation vorbereitet, wie unser Pastor das immer macht. Und mir selber geht es so, ich kann mir bei Predigten die Dinge oft besser merken, wenn ich mir was aufschreiben kann. Deswegen habe ich hier so in einzelnen Reihen Bibeln hingelegt und Papier und Stifte. Wenn ihr wollt, versorgt euch einfach damit. Lest den Text nochmal mit oder schreibt euch ein paar Gedanken auf. Also schauen wir nochmal in den Text rein. 2. Buch Mose, Kapitel 16, Vers 2 und 3 und 11 bis 18. 6 Wochen waren sie also schon unterwegs gewesen. Vorräte für 6 Wochen konnten sie offensichtlich mitnehmen. Dann war Ende. Die harte Realität der Wüstenwanderung hatte die Euphorie des Anfangs vertrieben. Die gewonnene Freiheit ist total in den Hintergrund gerückt. Ein Bibelausleger schreibt, an die dortige Sklaverei denken sie mit keinem Wort. Also auch nicht an den Gott, der sie daraus erlöst hat und der als der Allmächtige wohl Wege finden wird, sie nicht in dieser Wüste umkommen zu lassen. Und dann passiert, was immer passiert. Einer fängt an und schimpft. Ein paar andere machen mit und auf einmal regt sich überall Protest. Protest gegen Gott und gegen die Führungspersonen. Gott hätte uns doch auch in Ägypten sterben lassen können. Und dann kommt die Verklärung der Vergangenheit. Da saßen wir bei vollen Fleischtöpfen und hatten genug Brot zu essen. Schon vergessen? Da musstet ihr als Sklaven schuften und der Pharao wollte alle eure männlichen Babys schon bei der Geburt töten lassen, was nur die klugen Hebammen verhindert haben. Die Arbeitsbedingungen wurden immer schlimmer und es gab keine Aussicht auf Veränderung. Fleischtöpfe? Aber es wird noch krasser. Außer der Verklärung der Vergangenheit kommt nun noch ein Vorwurf, der stark an die Verschwörungsmythen auch unserer Zeit erinnert. Aber ihr, also Mose und Aaron, habt uns hier in die Wüste geführt, damit die ganze Gemeinde verhungert. Was für ein Vorwurf! Mose, Aaron, raus mit der Sprache! Was ist eure Hidden Agenda, der verborgene Plan und euer eigentliches Ziel? Wir haben euch durchschaut, ihr wollt bloß, dass wir hier verhungern. So funktioniert Verschwörungsmythos. Eine verborgene Absicht von irgendeiner mächtigen Person oder Organisation zu vermuten. So sät man Misstrauen und verbreitet Angst. Das kommt uns bekannt vor, oder? Passiert heute leider auch immer wieder. Damals passierte das Murren vielleicht aus blanker Angst. Die Wüstensituation hat die Menschen an die Grenzen der Existenz gebracht. Sie mussten befürchten, da nicht mehr heil rauszukommen. Trotzdem klingt es brutal, wie sie Mose und Aaron hier angehen. Aber die beiden sind zum Glück mit der Gruppe nicht allein unterwegs. Gott ist an ihrer Seite. Er trägt die Verantwortung für das ganze Projekt und er gibt die Antwort. Und seine Reaktion ist nicht strafend, sondern absolut liebevoll. Er sagt, ich habe ihr Murren gehört. Sag ihnen, es gibt am Abend Fleisch und am Morgen Brot. Ihr sollt inne werden, dass ich der Herr, euer Gott bin, heißt es bei Luther. Ihr sollt inne werden, ihr sollt einsehen, ihr sollt verstehen. Gott zeigt seine Eigenschaften und sein Wesen. Das Volk kannte seinen Gott noch nicht so gut. Die Beziehung war noch ziemlich in den Anfängen, so könnte man vielleicht sagen. Nach dem rettenden und befreienden Gott lernen sie ihn hier als den versorgenden Gott kennen. Er versorgt sie mit Nahrung. Wachteln als Fleischquelle für den Eiweißbedarf und dann etwas, das laut Vers 31 aussah wie weißer Koriandersamen und das irgendwie süßlich schmeckte. Es wurde Manna genannt und war vielleicht etwas, das Kohlenhydrate lieferte. Manna, ein Himmelsbrot. Interessant ist die Menge, die hier angegeben wird. Es gibt eine klare Regel. Sie sollen pro Person einen Krug davon sammeln. Wer eine große Familie hatte, sammelte viel und die anderen wenig. Es war genau so viel da, wie jede Person brauchte. Das war Gottes Angebot. Ich versorge euch. Alle bekommen, so viel sie brauchen. Und das ist auch eine Form von Gerechtigkeit, nach dem Bedarf zu schauen, nicht nach dem Gleichheitsprinzip. Wenn einer mehr braucht, soll er auch mehr bekommen. In Vers 18 ist es so schön formuliert: Als sie alles Gesammelte maßen, da hatten die Vielsammler keinen Überschuss und die Wenigsammler keinen Mangel. Sie hatten gerade so viel heimgebracht, wie jede Person brauchte. So viel du brauchst. Soweit zum Text. Und wenn wir an uns heute denken, können wir diesen Zielgedanken in jedem Fall schon mal festhalten. Gott gibt genug. Ich denke, diese Botschaft lässt sich klar aus dem Text ableiten. Gott war damals der Versorger seines Volkes und er hat es in Jesus auch für die ganze Welt bekräftigt. Gott versorgt. Ich denke an die Speisung der 5000 Menschen, wo Jesus mit 5 Broten und 2 Fischen mehr als 5000 Menschen satt gemacht hat. Eine Geschichte, die deutlich macht, bei Jesus leiden wir keinen Mangel. Aber spüren wir das immer? Erleben wir das immer? Im Lied vor der Predigt haben wir gesungen, Jesus, du allein bist genug. Du bist alles für mich. Was ist für mich genug? Ich persönlich habe in so einer existenziellen Krise, wie sie das Volk Israel damals erlebt hat, noch nie gesteckt. Ich habe in meinem Leben noch nie ernsthaft hungern müssen oder mir Sorgen machen müssen, wie ich die nächste Rechnung bezahle. Aber ich weiß, dass es Menschen gibt und die sind gar nicht so weit weg, die sich immer wieder Sorgen machen. Und das muss gar nicht nur die Finanzen betreffen. Was ist genug? In einem Buch von der Autorin Susanne Niemeyer mit dem Titel »So viel du brauchst« und von ihr habe ich diesen Titel, der mir gut gefiel, habe ich eine Übertragung dieser Geschichte in die heutige Zeit gefunden. Ich möchte eine Passage daraus vorlesen. Es zeigt uns beispielhaft, wie wir die Versorgung Gottes mit dem Notwendigen auch verstehen können. In der Geschichte geht es um Evelyn, die in einer bedrückenden Ehe lebt, und Judith, die sich entscheiden muss zwischen Kind und Beruf, und um Herrn von Meiden, der eine Insolvenz verschleppt, und René, der viel Arbeit und Alkohol als Einschlafhilfe braucht. Und Susanne Niemeyer schreibt, eines Tages haben Evelyn und Judith und Herr von Meiden und René den gleichen Traum. Eine Stimme flüstert, du sollst frei sein. Brich auf, verlass deinen Alltag. Ich zeige dir ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Evelyn träumt von der Liebe, die warm ist und sie auf Händen trägt. Judith träumt von dem Moment, wo sie die Kündigung auf den Tisch legt und mit leichtem Schritt davongeht. Herr von Meiden träumt von einem neuen Anfang ohne Versteckspiele. Und René vom Schlaf, der von selber kommt. Als sie alle am Morgen aufwachen, da wundern sie sich, denn der Traum hört nicht auf. Du sollst frei sein, wiederholt die Stimme, und die Stimme sitzt in ihren Herzen. Da brechen sie auf. Sie brechen auf und machen sich auf die Suche nach diesem Land, wo sie sein können, wie sie sein wollen, diesem Land, das es gut mit ihnen meint. Was sind die ersten Wochen für eine Befreiung? Alles wird gut, denkt Evelyn, als sie ihr neues Wohnzimmer streicht. Alles wird gut, denkt Judith, als sie mit ihrem Kind spielt. Alles wird gut, denkt Herr von Meiden, als er seinem Berater gegenüber sitzt. Alles wird gut, denkt René, als er weit vor Mitternacht ins Bett geht. Aber dann vergeht die Zeit, verfliegt die Anfangseuphorie. Aber dann kommt die Wüste. Evelyn ist auf einmal einsam. Hartmut war wenigstens da. Judith spürt immer häufiger die Angst, nie wieder einen Einstieg zu finden. Herr von Meiden wird nicht mehr eingeladen. Und René beschleichen Gedanken, die er nicht haben will. Wo ist das Land, das Wunderbare, rufen sie. Was ist mit dem Versprechen von Freiheit und Glück und anderem Leben? Hätten wir doch alles so gelassen, wie es war. Was haben wir denn jetzt? In dieser Nacht lässt Gott Manna vom Himmel fallen. Liebe, Mut und Zuversicht und alles andere Lebensnotwendige. Seelenproviant zum Durchhalten. Nimm, sagt Gott, so viel du brauchst. Gierig greifen sie zu, stopfen sich die Taschen voll. Es soll reichen, jetzt und morgen und für immer. Aber Gott schüttelt den Kopf. Das könnt ihr nicht sammeln. Ihr könnt Manna nicht horten. Morgen gibt es wieder etwas. Und übermorgen und alle Tage. Am Morgen wachen sie auf. Jeder an seinem Ort, und sie wundern sich, weil sie sich plötzlich 1,5 Gramm leichter fühlen als zuvor. Soweit die Geschichte. Wo bist du gerade auf deiner Reise? Unser Predigttext ist eine Unterwegsgeschichte. Wo steckst du gerade? Noch in der Unfreiheit, aus der Gott dich herauslocken will? Oder zwar unterwegs, aber noch mit viel Gepäck, das mehr Ballast ist als Hilfe? Oder in der Wüste, wo die Hoffnungen sich nicht so erfüllt haben, wie du dachtest? Oder wo existenzielle Krisen, aus welchen Gründen auch immer, aufgetreten sind und dich sorgenvoll wachliegen lassen? Wo du zwar äußerlich singst, Jesus, du allein bist genug für mich, aber dich innerlich dann doch fragst, woher die Lösung für Problem X oder Herausforderung Y kommen soll. Der heutige Predigttext soll eine Ermutigung sein. Das Manna der Versorgung Gottes kommt zuverlässig, aber es kommt in Tagesportionen. Vertrauen zu ihm will immer wieder neu trainiert werden. Die gute Nachricht ist, Gott gibt wirklich genug. Ich bin sicher, er hat auch deine Situation im Blick und will dich versorgen. Und wenn du ein konkretes Anliegen hast, für das jemand mit dir beten soll, dann nutz gerne das Gebetsangebot, das jeden Sonntag besteht. Und möge dieser Gottesdienst eine Oase in deiner Wüstenwanderung sein, bei der du auftanken und eine neue Portion Zuversicht und Hoffnung sammeln kannst. Und die gute Nachricht ist auch, wir können aufhören, uns zu vergleichen. Ich finde die Verse 17 und 18 so bemerkenswert. Es gab viel Sammler und wenig Sammler, aber alle hatten am Ende genau das, was sie brauchten. Wie viel Neid würden wir uns ersparen, wenn wir aufhören würden zu vergleichen? Und das gilt nicht nur in Bezug auf materiellen Besitz, sondern auch in Bezug auf Erfahrungen im Glauben. In dieser Gemeinde gibt es immer wieder mal die Möglichkeit zu berichten, wie man Gott erlebt hat, wie Gott auf Gebete geantwortet hat und gute Dinge passiert sind. Und dann gab es vor ein paar Jahren einen Mann, der diese Praxis hinterfragt hat und gesagt hat, ja, wenn das so berichtet wird, dann könnte ja jemand anders traurig werden, weil sein Gebet vielleicht nicht erhört wurde. Ich fand das komisch damals. Ja, die Möglichkeit besteht. Es könnte sein, dass jemand so denkt. Aber wenn wir aufhören würden zu vergleichen, könnten wir uns auch einfach mitfreuen. Und wenn sich dann der Neid regt oder die Frage kommt, ja, und warum muss ich immer noch warten, dann ist das eben auch eine Frage, die man wiederum oder die wir wiederum Gott stellen können. Und wo wir uns an ihn wenden können und sagen können, du bist mein Versorger und ich hoffe immer noch auf dich. Zeig mir, was genau richtig für mich bedeutet. Und ich muss nicht neidisch sein auf jemand anders, der jetzt gerade diese Gebetserhörung erlebt hat, sondern kann mich einfach mitfreuen. Und was ist mit denen, die in keiner Wüste sind, denen es einfach gut geht? Ehrlich gesagt, gehöre ich überwiegend auch dazu. Ich lebe seit 30 Jahren jetzt hier in Oberramstadt und das war eher Milch und Honig als Wüste. Materiell gesehen jedenfalls. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, der es so geht. Gott hat mich mit mehr als genug versorgt. Ich fühle mich reich von ihm beschenkt. Aber das nimmt mich auch in eine Verantwortung. Denn es gibt ja buchstäblich eine Menge Menschen, die sich in Wüstensituationen befinden. Menschen, die jeden Tag ihr ganzes Vertrauen auf Gott setzen, dass er sie mit dem Nötigsten versorgt. Und in der Geschichte, in der Jesus eine große Menschenmenge mit Brot und Fisch versorgt, macht er das nicht mit Manna vom Himmel, sondern mit Broten und Fischen, die ein Junge mitgebracht hatte. Im übertragenen Sinn, Gott will das, was wir haben, gebrauchen, um andere damit zu versorgen oder zu segnen jedenfalls. Und da es ja echten Hunger und Durst auf der Welt gibt und kein Manna vom Himmel fällt, bleibt es auch unsere Aufgabe, im Namen Gottes zur Versorgung von Menschen beizutragen. Deshalb stellt sich die Frage, wo sind wir gefragt, jemandem einen Schulbesuch zu bezahlen oder eine Mahlzeit zu finanzieren und so weiter. Wie können wir dazu beitragen, dass Menschen Gott als den Versorger erleben? Die Kollekten, die wir sonntags hier sammeln, kommen vertrauenswürdigen Organisationen zugute. Organisationen, die keinen großen Verwaltungsapparat davon finanzieren, sondern direkte Hilfe leisten. Auch der Bund, für den wir heute gesammelt haben, dient direkt den Gemeinden mit seinen Angeboten. Wenn wir materielle Güter haben, dann können wir damit Gutes tun. Wenn das nicht der Fall ist, können wir vielleicht Zeit schenken oder unsere zwei Hände und zwei Füße zur Verfügung stellen. Und wenn wir zwar Zeit, aber keine körperliche Kraft haben, dann ist es doch immer noch möglich, für andere zu beten oder sie mit einem freundlichen Wort zu ermutigen. Und an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die älteren Menschen in unserer Gemeinde, die darin wirklich gut sind. Es ist eine echte Freude, euch zu begegnen, und ja, weil ihr solche Ermutigerinnen und Ermutiger seid. Unsere Welt braucht Ermutigerinnen und Ermutiger und Menschen, die beten, die in Fürbitte für die Not dieser Welt einstehen. Das Murren und Schimpfen gegen die da oben oder gegen wen auch immer ist schon ziemlich laut. Manches mag einfach eine schlechte Angewohnheit sein, aber manch innerlicher und äußerlicher Protest ist auch schlicht aus einer Angst geboren. Existenzängste, Versorgungsängste, Zukunftsängste, wie damals in der Wüste. Es braucht Menschen, die zuhören können und dann auf den hinweisen, der für Gegenwart und Zukunft sorgt. Was können wir für heute mitnehmen? Ja, für heute. Das ist die eine Lektion, die ich aus der Geschichte vom Manna in der Wüste lerne. Gott gibt genug für heute und er gibt täglich. Besonders in Wüstenzeiten, aber generell in allen Zeiten, in denen wir unterwegs und noch nicht am Ziel sind, gilt: Mein Vertrauen auf Gottes Versorgung ist täglich neu gefragt. Das erinnert mich an zwei Gedanken, die Jesus in der Bergpredigt gesagt hat. Beide Verse stehen in Matthäus 6. Das ist zum einen der Abschnitt, in dem es heißt: Macht euch keine Sorgen. Matthäus 6, ab Vers 31. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles Übrige dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Und der andere Vers steht im Vaterunser. Darin beten wir, unser tägliches Brot gib uns heute. Es ist genau die Bitte um die tägliche Versorgung. Aber wir bitten das nicht nur für uns persönlich. Es heißt nicht, mein tägliches Brot gib mir heute, sondern unser, uns allen. Also auch allen, die mit uns zu Gott beten und damit allen Kindern Gottes weltweit. Wir beten mit den anderen zusammen. Und wir, die wir materiell genug haben und in friedlichen Verhältnissen leben, beten auch für die anderen, denen es schlechter geht. Gib uns heute, was wir brauchen. Wenn wir Menschen sind, die in diesem Vertrauen auf Gott leben, macht uns das nicht weltfremd. Wir sehen ja trotzdem die Not und die Bedürfnisse. Aber wir haben eine Adresse, an die wir uns wenden können. Und ausgestattet mit diesem Vertrauen können wir dann auch zu Menschen werden, die anderen zuhören, wenn sie um uns herum anfangen zu schimpfen und zu murren. Wir müssen nicht mit einstimmen, sondern wissen, Gott gibt genug. Er versorgt und er macht fähig, auch den anderen zu sehen. Gott gibt, so viel du brauchst. Amen.